Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger.
Liebe Freunde der guten Unterhaltung, da sind wir wieder, euer Supernasen-Podcast. Und ich muss aus Hamburg, ich sende aus Hamburg heute, ich muss natürlich Grüße nach Baden-Baden schicken, weil ich habe, wie ihr wahrscheinlich auch gelesen, mein Freund Thomas, der hat sich verlaufen. Also auf Plattdeutsch heißt das, ich hab mich verlobt, also ich habe mich verlaufen. Thomas, du hast dich verlobt.
Richtig.
Glückwunsch.
Dankeschön, Mike. Also ich habe natürlich es versucht, wie alles im Leben, relativ privat zu halten, aber das glückt ja unter einem relativ selten leider. Und es ist so, dass ich in Portugal, das ist neu quasi, in einem Hotel das Ganze durchgezogen habe. Es ist Portugal ja bekannt als Surfparadies. Und meine neue Schwiegertochter, beziehungsweise die Tochter meiner Frau, das ist nicht meine Schwiegertochter, was ist das? Meine Beutetochter. Wie würde man das nennen?
Thomas hat wieder eine neue Beutetochter, Leute, da draußen.
Nicht wieder, es ist die erste.
Ich habe sie noch nicht kennengelernt. Sie heißt Melinda, ne?
Sie heißt Melinda und ist auf dem Weg zur Psychotherapeutin für Kinder. Es ist ja so, dass heute die Kinder relativ gepflegt werden müssen und die Helikoptereltern sind ja sehr besorgt, dass mit dem Kind was nicht stimmt. Also meistens stimmt ja auch irgendwas nicht. Entweder es sind Essschäden, diese Wohlstandsverwahrlosung, die ja sozusagen leider zunimmt, verlangt nach einer medizinischen Behandlung. Und Melinda hat gerade diese Approbation erhalten für ihre Physiotherapeutin, für ihre psychotherapeutische, Physiotherapeut ist was anderes, psychotherapeutisch. Man muss das heute alles auseinanderhalten.
Das ist was anderes, ja. Das ist ja, das, klar, was ich immer brauche. Ja. Da nochmal Glückwunsch auch an Melinda.
Ja.
Jetzt habe ich ja in der Zeitung gelesen, da gibt es ja verschiedene Varianten. Jetzt haben wir ja zum Glück einen sehr erfolgreichen eigenen Podcast. Da kannst du alles klarstellen. Wie war es denn wirklich?
Es war wirklich so, dass ich tüdeligerweise den Verlobungsring, den ich natürlich schon relativ früh besorgt hatte, im Hotel safe gelassen hatte und dass Carina deswegen relativ spontan auf die Idee kam, aus einem Wert das echte Bonbon einen Verlobungsring zu basteln, mit dem sie dann auch sehr zufrieden war und der überraschenderweise auch sehr original ausgesehen hat. Wenn man den richtig fotografiert hat, sah der aus wie das Ergebnis einer jungen Influencerin, die jetzt als Designerin, als Schmuckdesignerin unterwegs ist. Also mein Schmuckdesign mit Werthers Bonbons, Papieren kann sich sehen lassen, aber ich habe natürlich den echten Ring dann nachgereicht, damit ich nicht als Knauser dastehe.
Ja.
Heute muss man ja zur Verlobung auch was investieren und das habe ich pflichtgemäß getan.
Okay, ja, Birgit hat den Ring natürlich schon fotografiemäßig zugeschickt bekommen von Carina und ihn für sehr schön empfunden, was natürlich ein tolles Kompliment ist, weil Frau Krüger sich ja mit Schmuck, wie wir alle wissen, sehr gut auskennt. Wer das Echte denkt jetzt anscheinend über eine Schmuckkollektion nach, wahrscheinlich schon, was, finde ich, ein super zweites Standbein wäre.
Dann müssen Sie mich aber auch als Designer beantragen.
Ja, und du müsstest dann natürlich quasi Testimonial für Wer das Echte Schmuckkollektion werden. Gut, schon wieder tolle Ideen heute Morgen gleich in unserem Podcast. Und zur Begrüßung natürlich einmal noch kurz, wir senden heute wieder Donnerstag. Das heißt, gestern Abend spielte England gegen Holland und auch wieder mit einem fragwürdigen Elfmeter und was weiß ich, was da alles war. Alle beschweren sich über den deutschen Schiedsrichter. Aber im Endeffekt hat dann England gewonnen, was ich auch okay fand, weil die haben das erste Mal, fand ich, richtig gut gespielt.
The Three Lions, ich kenne mich ja aus.
The Three Lions. Mhm. Tommy ist natürlich sehr England-affin, logischerweise, hat in London gelebt und du warst natürlich sowieso für England, oder?
Naja, nein, ich bin ja relativ, seit die Deutschen draußen sind wir Deutschen ja relativ neutral, aber ich finde, Spanien-England ist ein Endspiel, das ich sehen lassen kann. Am Sonntag in Berlin, wenn der Podcast läuft, gibt es schon einen Europameister, aber der wird nicht Deutschland heißen, leider.
Der wird nicht Deutschland heißen, der heißt England oder Spanien. Jetzt habe ich gelesen hier, der Marc Cucurella oder Cucurella, ich weiß nicht, wie man das auf Spanisch ausspricht, jedenfalls der junge Mann, der seine Hand dahin
hat. Cucaracha,
Cucurella. Ja, Della Cucurella, der hält seine Hand dahin. Der hat jetzt einen Torwartvertrag unterschrieben bei Flensburg-Handewitt, das ist ein berühmter Handballverein hier oben bei uns im Norden. Einen Dreijahresvertrag hat er unterschrieben, aber das ist ein anderes Thema. Die Engländer haben natürlich gestern durchgefeiert, nicht nur in Dortmund, sondern natürlich überall in England, in London. Und da zu dem Thema habe ich natürlich auch einen Song, logischerweise, da wir nicht feiern können mit unserer deutschen Nationalmannschaft, möchte ich ihn aber trotzdem gerne spielen für alle unsere englischen Freunde und unsere spanischen Freunde. Wir sind ja auch oft mal in Spanien, von daher freuen wir uns natürlich auch für die Spanier. Und der Song heißt Wir feiern heute eine Party und hatte es natürlich, Leute, ihr ahnt es schon, leider nicht in die Charts geschafft.
Hast du denn mal einen Song in Englisch gesungen, Mike? Das ist die Frage, die die Engländer jetzt natürlich mehr interessieren wird, weil sie ja von deinem Partysong relativ wenig verstehen werden. Gibt es den Mike Krüger auch auf Englisch?
Ja, ich habe ja aber nur live im Konzert habe ich für Nippel eine englische Strophe. First you got to pull the nipple through the flap gemacht, weil ich ja so als internationaler Künstler natürlich auch auf internationalen Galas aufgetreten bin. Und da haben sich immer alle gefreut, wenn ich mal eine Nippelstrophe auf Englisch gesungen habe. Wir haben auch den Nippel mal versucht in England, weil der ja in Österreich, Schweiz überall auf eins war, mal zu versuchen, ob das vielleicht in England funktioniert. Und da haben die gleich von der Schallplattenfirma gesagt, Nippel is not a good word in England.
Ja.
Und da fiel es mir dann wie Schuppen von den Augen, dass ja Nippel ganz was anderes bedeutet in England als hier bei uns, obwohl hier hat das sich ja auch schon im Sprachgebrauch fast eingebürgert, dass man Nippel auch zu was anderem sagt. Also Freunde, wir feiern heute eine Party, leider nicht in die Charts geschafft, aber natürlich in unsere Supernasen-Playlist in diesem Moment, wo wir es spielen. Ein kurzer Ausschnitt, das Ganze wie immer auch bei mir auf dem YouTube-Kanal. Horch doch mal rein.
Herrschaften, kommen wir zu den Mike-Songs, die es nicht in die Charts geschafft haben.
Wir feiern heute ne Party. Es kann kommen, wer will. Denn weil man unsere Partys kennt, kommen meist nicht viel. Der Nächste fragt nach dem Fernsehen und setzt sich gleich davor. Dann greift er sich ne Salzstange und pult damit im Ohr.
Ja, das war die Party. Wir kommen jetzt aber zu einer anspruchsvolleren Rubrik. Freunde, wir besprechen mal wieder alles, was so uns aufgefallen ist in den letzten zwei Wochen. Hier kommen die Supernasen Super News.
Und jetzt die Supernasen Super News bei RTL Plus.
Voll die Neuigkeiten!
Ja, also meine Verlobung hatten wir ja schon als Thema, gleich als Einstieg sozusagen. Das waren ja auch News. Die ganze Welt weiß auf jeden Fall, dass wir verlobt sind. Und wir kriegen auch in Möbelhäusern immer wieder Glückwünsche, wo ich sage, Dankeschön, dass ihr das zur Kenntnis genommen habt.
Ja, und Thomas ist ja auch bereit oder dabei, umzuziehen Richtung Bayern. Und da freuen sich die Möbelhäuser besonders in München. Das heißt, du kriegst jetzt, wenn du bei einem Möbelhaus in München vorbeiläufst, dann rufen die schon alle von drinnen, winken fröhlich. Herr Gottschalk, kommen Sie doch mal rein.
Ich werde finanziell im Allgemeinen überschätzt. Das ist aber ein Schicksal, das ich seit langem habe. Ich habe sogar mal geklagt dagegen, als auf der Fokus stand, das Millionenvermögen der Gottschalk-Brüder, habe ich geklagt, denn es ist in Deutschland nichts Schlimmeres, was man einem Promi vorwerfen kann, als dass er reich ist. Wenn Taylor Swift, deren Tournee gerade beginnt, als Milliardärin bezeichnet wird, dann regt sich keiner auf. Aber wenn Gottschalk mehrfacher Millionär sein sollte, dann gibt es ein großes Ächzen und Stöhnen bei allen, die auch gerne Millionär wären, aber es leider nicht sind. Ich bin jemand, der sozusagen, was Kohle betrifft, relativ entspannt ist, weil ich gemerkt habe in meinem ganzen Leben, dass Kohle nicht glücklich macht. Und das wollte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. alles, was wir hier erzählen, ist ja geboren aus einer langen Erfahrung, die ein längeres Leben so mit sich bringt. Und weil wir natürlich ein, in Anführungszeichen, privilegiertes und prominentes Leben gelebt haben, sind wir natürlich auch, was Prominente betrifft, interessierter als andere, weil wir das immer mit uns selber vergleichen, mit der eigenen Karriere. Und da kommen wir natürlich oft zu anderen Ergebnissen als die Menschen, die uns zuhören.
Das ist richtig. Ich finde auch diese Listen immer sehr verhältnismäßig merkwürdig, die bei Forbes und überall veröffentlicht werden, die reichsten Deutschen, die reichsten so und so. Ich habe viele Freunde, die in diesen Listen dann erscheinen, denen das natürlich überhaupt nicht gefällt, weil die sich freuen, dass sie eigentlich ein ziemlich unerkanntes Leben führen können, obwohl sie so viel Geld haben, und sind natürlich dafür dankbar, dass sie nicht mit 8 Bodyguards durch die Gegend laufen müssen, nur weil irgendwo steht, wie viel Geld sie haben, und die sind natürlich von diesen Listen extrem genervt. Nun trifft es uns beide nicht so. Wir stehen in diesen Listen nicht.
Nein.
Das ist auch gut so. Von daher habe ich natürlich auch wieder die Szene online und überall sonst beobachtet gerade. Und da ist mir tatsächlich zufällig, ich beam ja abends gerne mal so durch YouTube und durch alle möglichen Mediatheken auf meinem iPad, und da sehe ich tatsächlich ein Konzert von Roland Kaiser, den ich ja schon bestimmt fast so lange kenne wie Thomas. Und der früher auch auf Sylt ein Haus hatte, wo wir uns im Sommer oft getroffen haben. Und natürlich habe ich ihn andauernd auch in der Hitparade getroffen, weil ich glaube, Roland ist immer noch der Rekordhalter an Hitparadenteilnahmen, die es früher gab im ZDF. Da war Roland Dauergast, weil er natürlich auch unglaublich viele Hits hatte. Und ich denke, okay, da läuft ein Konzert von Roland, da guckst du doch mal rein, wie der das so macht gerade. Und da muss ich sagen, Hut auf, Roland, dass erstmal, wie du das wieder hingekriegt hast nach deiner schweren Krankheit, das ist ja sowieso aller Ehren wert. Aber was der da gerade auf die Bühne bastelt, und der macht ja auch große Open-Air-Konzerte, der war gerade hier in Hamburg in der Trabrennbahn, also das ist ein riesen Open-Air-Ding. Und was der da für eine Band hat auf der Bühne, erstmal sensationell. Und auch das Line-Up wirklich toll. Und da muss ich sagen, wie Roland das wieder gedreht hat, dass der plötzlich, also der ist, glaube ich, erfolgreicher, als er je war, auf alle Fälle, was Live-Auftritte angeht. Und das hat ja auch unser Freund Udo Lindenberg hingekriegt. Der hat ja seine erfolgreichste LP seines Lebens mit 78 irgendwie auf den Markt geworfen. Also für uns ist noch Hoffnung, Thomas. Wir sind noch voll dabei vom Alter her.
Unbedingt. Wir sind ja relativ jung im Vergleich zu den amerikanischen Präsidentenkandidaten. Was ist denn deine Meinung zu Biden? Sollte der nun zurücktreten noch vor der Wahl und sollte einem Jüngeren Platz machen? Es ist ja die Tragik, dass dieser Trump, der nur 4 Jahre jünger ist als Biden, wenn die beiden gemeinsam auf die Bühne kommen, das ist das ähnlich wie bei uns beiden, da wirkt ja einer immer jünger als der andere.
Ja.
Und das ist natürlich...
Du sagst jetzt nicht wer.
Nein, ich sage nicht wer. Das soll unser Publikum für sich selber entscheiden.
Nein, ihr lieber Apostel, das könnt ihr euch selber ausmalen jetzt. Wir sehen uns beide gleichzeitig gerade, Thomas und ich, und wir rätseln. Wer könnte das wohl sein, wer da jünger wirkt, wenn er auf die Bühne kommt?
Wenn einer mal den anderen im Rollstuhl vor sich herschiebt, dann ist es einfach, dann wissen es alle.
Dann wissen wir Bescheid. Also ich finde es erschreckend, dass die in Amerika beide Lager keinen Jüngeren gefunden haben, wo der genauso gut in Anführungsstrichen oder schlecht ist wie die beiden, weil eigentlich besser als die beiden ist eigentlich jeder, denke ich. Und dass die da keinen Jüngeren gefunden haben, das finde ich schon sehr erschreckend. Obwohl, das hängt natürlich auch mit diesem komischen Wahlsystem zusammen da in Amerika, wo man natürlich für diesen Wahlkampf so unendlich viel Geld braucht, dass die natürlich über die Jahrzehnte, die im Geschäft rumruckeln, die beiden, auch viele Sponsoren und Freunde, reiche Freunde haben, die ihnen da unglaublich viel Geld zur Verfügung stellen, damit die ihren Wahlkampf finanzieren können. Und das ist natürlich bei jungen Senatoren wahrscheinlich nicht so einfach. Da kennst du dich aber besser aus, Thomas.
Ich habe heute gehört, dass George Clooney dem Biden seine Gefolgschaft entzogen hat, und ich bin der Meinung, dass es schon ein Problem ist, wenn man seinen Wahlzettel entsprechend der Stimmung von George Clooney ausfüllt.
Ja.
Das ist diese Promi-Hörigkeit, die Amerikaner extrem haben, und die sagen, der Clooney wählt ihn nicht, also wähle ich ihn auch nicht. Das sollte allerdings kein Motiv sein, finde ich.
Finde ich auch nicht. Wir halten uns ja zum Glück aus der Politik raus, aus der Deutschen auf alle Fälle, obwohl ich gestern gelesen habe, und da musste ich sehr lachen, Frau Baerbock verzichtet auf die Kanzlerkandidatur. Okay, da wollen wir es nicht weiter zu äußern. Ich komme auf deine Frage zurück. Ich finde schon, dass der Biden eigentlich sagen müsste, Leute, ich habe es selber gemerkt, ich komme nicht mehr so richtig aus dem Flugzeug raus, wenn ich da mit meiner Air Force One lande, dann brauche ich doch schon verhältnismäßig lange, um die Treppe runterzukommen. Und was ich ja auch, wenn von aus Mikes Sicht jetzt immer ganz fürchterlich finde, wenn der so tut, als wenn er so sportlich auf eine Bühne läuft.
Dann gibt er immer so kurz Gas und macht dann so zwei so Hoppelschritte. Das wirkt eher komisch und eher tragisch.
Wo du immer denkst, oh Gott, hoffentlich fällt er nicht hin. Jetzt gibt er. Hoffentlich schafft er es noch bis zum Rednerpult. Und das, finde ich, ist für einen Präsidenten der größten Macht dieser Erde eigentlich doch ein Zeichen, wo er sagen müsste, ich trete jetzt zurück. Aber das riesige Problem, was dann natürlich wahrscheinlich auftritt, ist eben dieses Wahlsystem. Und da in der Kürze der Zeit noch jemanden Neuen zu finden. Jetzt ist ja Frau Obama, du hast ja schon neben den Obamas mal irgendwo gesessen. Frau Obama ist jetzt ja wieder im Gespräch plötzlich.
Naja, die ziert sich natürlich, aber das war ja auch so ein Versuch, jemand, der beliebt ist, zum Präsidenten zu machen, der ja nicht zielführend ist, finde ich. Es sollte schon jemand sein, der Ahnung von Politik hat, und nur weil man die Frau eines Präsidenten war, ist man ja nicht prädestiniert dafür, selber Präsident zu sein. Das war ja auch das, was man der Frau Clinton nicht gegönnt hat im Wesentlichen, als sie gegen Trump angetreten ist. Die Clinton wollte keiner haben, und der Trump müsste eigentlich sagen, ich bin nur deswegen Präsident geworden, weil meine Gegenkandidatin von niemandem gewählt wurde. Aber diese Demut haben sie alle nicht. Wir haben die, Mike. Und das ist etwas, was einem nach einem so einem langen, das ist das, was ich vorher angedeutet habe, nach so einem langen Leben letzten Endes bleibt, dass man sagt, die Leute, die da klatschen, wenn man auf die Bühne tritt, die müssten ja alle nicht klatschen und die müssten alle nicht kommen. Und dass sie kommen, das ist ja im Grunde diese Auszeichnung, die man ab einem gewissen Alter zu schätzen weiß. Aber wir haben uns aus der Politik immer rausgehalten, im Gegensatz zu anderen. Ich habe gehört heute, ich glaube, es war im Frühstücksfernsehen, dass die ehemalige Sängerin von Brosis, Gott hab sie selig, die inzwischen auch im Dschungel unterwegs war, Weiß heißt sie, glaube ich, habe den Namen nicht gehört, mit großer Freude von der CDU begrüßt wurde, als sie im Hessischen Landtag aufgetreten ist.
Ist sie echt aufgetreten, tatsächlich?
Na, sie saß da und hat da nichts an. Es war ein Beitrag, dass die CDU sehr glücklich ist, sie zu haben.
Ja.
Und eine offensichtliche Kandidatin, die sich selber damit ein bisschen hinter dem Rücken von der Prominenten versteckt hat, hat gesagt, wir sind dankbar für alles, was uns neue Leute bringt. Aber jemand, der von der ehemaligen Sängerin von Brosis, Frau Weiß, letztendlich zur Politik gebracht hat, auf den könnte die Politik dann, glaube ich, auch verzichten.
Bei uns in Hamburg ist ja begeistert Claudia Obert aufgenommen worden in die CDU und hat sich dann auch in der CDU-Zentrale in Hamburg mit dem führenden CDU-Politiker begeistert fotografieren lassen. Also da stimme ich dir dann zu, wenn die CDU in dieser Phase ist, dass sie sagen, wir nehmen jeden und machen dann noch eine Party da draus. Dann sollte man langsam anfangen, drüber nachzudenken. Aber wir halten uns weiter aus der Politik raus, Thomas.
Jawohl.
Um nochmal zu Trump zu kommen. Der postet jetzt andauernd ja Videos, wie toll er Golf spielt und was für ein toller Golfspieler er ist. Und da werden so Szenen gezeigt, wie er abschlägt. Und dann, wow, alle, oh, die sagen ja schon auch immer Mr. President, wenn sie mit ihm spielen, seine Kumpels. Oh, super Schlag. Ich kenne jemanden, mit dem ich auch manchmal Golf spiele, der hat mit dem schon zusammen gespielt in Amerika. Und der sagt, der bescheißt so unglaublich viel, weil er erzählt ja immer, er hat ein einstelliges Handicap irgendwie von 6 oder so, was natürlich in dem Alter, in seinem Alter wirklich toll wäre, wenn er es hätte. Aber der sagt, du kannst es dir nicht vorstellen, wie der zählt, ne? Also, wir sagen ja auch immer 6 spielen, 5 sagen, 4 aufschreiben. Das ist so ein Golferspruch. Anscheinend macht Herr Trump das so. Also der hat dann immer viel bessere Ergebnisse, als alle seine Mitspieler gezählt haben. Und keiner traut zu sagen, hören Sie mal, da haben Sie aber doch eine 8 gespielt an der 3 statt einer 5, wie Sie aufgeschrieben haben. Auf alle Fälle hat er immer ein tolles Golfhandicap. Und erzählt das auch. Und dann möchte ich jetzt mal kurz zu Bernhard Langer kommen. Du wirst ihn nicht kennen, du hast aber von ihm gehört.
Doch, natürlich kenne ich Bernhard Langer.
Ja, siehst du.
Ein deutscher Golfer, der sein Leben lang nicht die Aufmerksamkeit bekommen hatte, international, die ihm eigentlich zugestanden hätte.
Richtig, sehr gut, weil Bernhard, okay, der hat natürlich auch sein Leben in Amerika verbracht. Hauptsächlich deshalb, weil er eine Amerikanerin geheiratet hat und da auch lebt in Amerika. Aber da er ja weiterhin für Deutschland überall gespielt hat, auch im Ryder Cup, und er war ja auch sehr erfolgreicher Ryder Cup-Kapitän, er hat ja mit der Ryder Cup-Mannschaft den Ryder Cup gewonnen für Europa. Also das ist nur einer seiner gigantischen Erfolge, die er hatte. Und mit 50 giltst du ja bei den Golfern als alt. Ich weiß nicht warum, aber ist so. Das heißt, ab 50 darfst du auf die Seniors-Tour, die Seniorentour. Und da ist Bernhard dann natürlich mit 50 auch hingegangen und da hat er dann sämtliche Rekorde aufgestellt, die es gibt. Ich weiß nicht, wie viele Majors er da gewonnen hat und fünfmal hintereinander den Cup, den man jedes Jahr gewinnen kann. Also da ist Bernhard selbst im Alter noch der erfolgreichste Golfer, den es je gegeben hat. Und der hat jetzt sein letztes Turnier gespielt in Deutschland, in Eichenried, da bei München.
Wollte ich gerade sagen.
Und das war wirklich so, da war wirklich alle sehr gerührt, weil natürlich riesen Standing Ovation, als Bernhard seinen letzten Putt gemacht hatte auf der 18. Ein unglaublicher Jubel und Bernhard hatte Tränen in den Augen, weil natürlich alle Golfer sagen, das ist echt traurig, dass Bernhard jetzt hier in Deutschland nicht mehr spielt. Er wird aber weiter in Amerika auf der Seniors Tour spielen. Und da möchte ich jetzt zu jüngeren Menschen mal schwenken. Wir reden ja nur von Uralten gerade. Obwohl Bernhard ist viel jünger als wir, Thomas. Aber okay, was soll's.
Das befürchte ich. Die meisten sind jünger als wir. Ja. Nur die amerikanischen Präsidentschaftskandidaten sind, wie gesagt, älter als wir, was uns beiden gut tut. Ja, aber die Amerika nicht, wie wir festgestellt haben.
Wir sind quasi dazwischen. Wir sind in der Lücke, Leute. Wir sind noch nie wirklich alt, aber auch nicht mehr wirklich jung.
Mut zur Lücke. Wir fühlen uns jünger, als wir sind. Und wir sind auch cool, glaube ich, Mike. Das ist etwas, was man, glaube ich, auch sagen darf, ohne dass man der Unbescheidenheit beschimpft wird. Man muss heute ja sich auf die Brust klopfen wie Tarzan seinerzeit und sagen, ich kann es noch, ich habe es nicht verlernt.
Sehr gut. Und Mut zur Lücke, das sagt mein Zahnarzt auch immer. Okay, anderes Thema. Aber wir waren gerade ich wollte von älteren Golfern auf junge Golfer kommen. Und ich bin ja ein großer Fan von Frauengolf, weil es gibt unglaublich viele tolle Golfspielerinnen und die nicht nur den genialen, für mich genialen Schwung haben, und bei Frauen sieht dieser Golfschwung manchmal wirklich so fast unglaublich faszinierend toll aus. Und eine, die das ganz, ganz toll kann und noch sehr, sehr jung ist, die heißt Alexandra Försterling. Und man sagt Lexi, sagen ihre Freunde zu ihr. Und die ist erst seit einem Jahr auf der europäischen Damentour und hat schon 4 Turniere gewonnen. Das ist also auch neuer Rekord. Und sie ist für Olympia qualifiziert. Weil nachdem die Europameisterschaft im Fußball vorbei ist, geht's ja los bald mit Olympia. Und da wird auch seit einigen Jahren Golf gespielt. Und Lexi ist dafür qualifiziert, hat sich qualifiziert. Und da drücke ich natürlich alle Daumen, die ich habe. Und werde das natürlich auch im Fernsehen verfolgen. Ich werde natürlich auch die Männer verfolgen. Aber Frauengolf, für alle, die es sich noch nicht angeguckt haben, das ist schon sehr, sehr erstaunlich, erstmal wie toll die spielen. Und es gibt ja Turniere neuerdings, die Schweden sind da ja ganz weit vorne, was Emanzipation angeht. Die machen Turniere, wo Frauen und Männer zusammen spielen können. Einmal im Jahr.
Oh, das ist wieder ein Titel für die Yellows. Mike Krüger verfolgt deutsche Frauen.
Ja, okay. Bis auf den Golfplatz.
Ja.
Ja, und die Schweden haben so ein Turnier, das zählt sogar für die europäische Tour, für die European Tour. Und da spielen Frauen und Männer zusammen. Und oh Wunder, da hat wieder, wie auch im letzten Jahr schon, eine Frau gewonnen, eine Schwedin. Da, so viel dazu. Also ruhig mal reingucken, wie Frauen Golf spielen, finde ich toll. Und wie Frauen singen, finde ich ganz toll. Ich habe schon erzählt, ich bin ja andauernd bei YouTube unterwegs. Und ich folge auf Instagram nicht nur Thomas Gottschalk, der ja da die dollsten Videos bei Instagram reinstellt. Aber Leute, wenn ihr nicht nur sehen wollt, wie Thomas Gottschalk durch den Schwarzwald wandert, verschwitzt durch den Schwarzwald wandert.
Fast so aufregend wie Damengolf. Gottschalk wandert durch den Schwarzwald.
Dann müsst ihr mal bei Sophia Music, heißt ihr Instagram-Account, Die macht für mich so super tolle Songs und ihr wisst es, ich liebe Songs, in denen auch noch gute Texte gemacht werden und die sich auch noch reimen. Und die hat wirklich ganz tolle Songs, also Sophia Musik, sie heißt Sophia, sie geht auf Tour im Oktober, Rosé Gold Tour heißt die und ein wunderschöner Titel von ihr ist, wenn es sich gut anfühlt, in diesem Moment sofort in unserer Playlist bei RTL Plus natürlich. Wir müssen nur Songs erwähnen, dann erscheinen die sofort in unserer Playlist. Das finde ich so gut bei RTL Plus. Also, und Thomas, mein Freund Thomas, der wandert bei Instagram durch den Schwarzwald. Erzähl was.
Naja, also ich habe ja immer so ein bisschen den Tritt in den Hintern, du musst wieder mal was posten, weil ich sozusagen an meine Kraft ja gar nicht glaube, an meine eigene Kraft, aber man muss heute, ich habe 103.000 Follower, man muss heute langsam aufbauen, was ja nicht mehr so einfach ist, wenn man als alter Herr zu einem relativ späten Zeitpunkt Instagram betreten hat. Das war vor 10 Jahren alles noch sehr viel einfacher und es gibt ja schon länger diese Online-Gemeinde, die aus Followern besteht und aus Menschen, die vorausmarschieren. Ich wandere voraus sozusagen. Und es ist interessant für mich zu beobachten, dass man auch mit solchen Themen Menschen hinter dem Ofen vorholt, wenn man sie bittet, einem Wandertipps zu geben. Und ich bin ja dabei, nach Bayern wieder zurückzukehren. I'm coming home. Und die Frage ist, ob man auch in Bayern so wandern kann wie im Schwarzwald, weil das Tolle ist, dass man da kaum jemandem begegnet. Das ist so ein großes Wandergebiet. Und ich muss sagen, dieses Stockwandern, das mir ja Rosi Mittermeier selig noch beigebracht hat, das ist wirklich etwas anderes als dieses Spazierengehen. Ich habe ja meine Apple Watch, weil ich eine coole Socke bin. Und da, die quatscht mir immer dazwischen, wie lange ich brauche für 1 Kilometer. Dann meldet sich immer die Uhr von meinem Arm. Und ich bin jetzt quasi ich muss mich unterscheiden zwischen Wandern und zwischen Gehen outside. Ich weiß nie genau, was ich treibe, aber ich habe mich jetzt für Wandern entschieden, weil man da seine Ringe schneller voll hat. Und ich wandere durch den Schwarzwald, habe gestern Leute getroffen, die aus dem Ruhrgebiet angereist sind. Ich habe immer so ein Mützchen auf und eine Sonnenbrille. Es ist nicht so, dass wir sie nicht erkannt hätten, Herr Gottschalk, hat er dann gesagt. Aber ja. Da ist so eine kleine Kapelle, da kann man das Glöckchen läuten, was ich gerne tue, zu Unzeiten. Und es ist so, dass ich jetzt in Bayern wandern werde. Da gibt es natürlich alle möglichen Hinweise, die man auf meinem YouTube-Account The Real Gottschalk, The Real Thomas Gottschalk finden kann, wenn man sie sucht. Wer in Bayern wandern will und beim Wandern ist man ja entspannt und man begrüßt sich und da fällt jedes Promi-Dasein von einem ab, weil man da nie so aussieht, wie man aussehen möchte, verschwitzt und man hat nicht diese Performance, die man hat, wenn man da gekämmt und geschminkt auf eine Bühne tritt. Aber letzten Endes ist es dann The Real Me, das da unterwegs ist und es macht großen Spaß, mit anderen Wanderern Kontakt aufzunehmen und dann auch zu erzählen, was man alle schon weggewandert hat. Kommt ja auch von unten, wir kommen von oben und dann ist das alles eine interessante Geschichte, wenn man seine kalte Wasserflasche rausholt und dann da ein bisschen was trinkt. Das ist fast so schön wie Golfen, Mike.
Ja, Golfen ist ja auch viel Wandern. Wenn man nicht gut spielt, dann nimmt man ja quasi nicht den geraden Weg, sondern geht...
In Deutschland, aber in Amerika fahren die alle mit ihren Wägelchen durch die Gegend. Und allerdings, dann haben die auch diese fernlenkbaren Golfwagen. Da haben die alle so eine komische Device und dann fährt dieser Wagen etwas unkontrolliert durch die Gegend. Aber über die Golfplätze wird selten mit zu Fuß gegangen wie in Deutschland.
In Amerika gar nicht. Da hatte ich auch mal eine sehr lustige Begebenheit in Chicago. Habe ich Golf gespielt und natürlich logischerweise auch mit dem Wagen gefahren, mit einem Golfkart, weil es da gar nicht anders geht. Wenn man da sagt, ich möchte gerne laufen, dann sagen die,
spiel doch Minigolf.
Ja, genau, wo kommst du denn her? Und da wird man ja immer eingeteilt, wenn man alleine kommt zu einem Flight, wo mehrere spielen. Und ich hatte also einen sehr, sagen wir mal, wie sagt man heute, darf man heute sagen, gut genährten, wohlgeleibten.
Auf jeden Fall darfst du nicht dick sagen.
Ja,
aber er war dick.
Das habe ich gerade versucht zu umschiffen. Also der saß neben mir, ein sehr gut genährter, jetzt habe ich es, ein sehr gut genährter Chirurg aus Chicago. Mit dem habe ich mich dann nett unterhalten und der hat auch erzählt, wo er da arbeitet und so. Und ich habe gesagt, was ich mache. Und dann habe ich gesagt, dass wir in Deutschland ja immer alle laufen. Und dann hat er gesagt, wie? Dann habe ich gesagt, ja, wir laufen auf dem Golfplatz. Wir haben zwar, ich habe zwar so ein Elektrokart, wo mein Back drin fährt, ein Trolley, aber ich laufe da hinterher. Hat er gesagt, nee, also dann wäre das ja nicht sein Sport, wenn man da laufen müsste. Das geht ja gar nicht. Ich sagte, echt, ihr lauft die ganze Strecke? Ich sage, ja, die ganze Strecke. Und da war der völlig fassungslos. Auf alle Fälle, Golf ist ja quasi auch Wandern, nur mit dem Schläger in der Hand und du suchst dann zwischendurch noch im Unterholz deinen Ball.
Bei mir wandert der Schläger persönlich. Ich bin ja als Schläger verrufen.
Du bist ja der sowas wie Thomas verrufen ist als Schläger, gibt's kaum, ich kenne sonst kaum einen. In Hamburg schon gar nicht.
Hast du in deinem Leben jemals eine Schlägerei mitgemacht? Ich nicht, ehrlich gesagt.
Ja, ich war ja im Internat. Da fing das schon an. Also da musst du, jedenfalls in dem Internat, in dem ich war, da wurde viel körperlich geregelt.
Da wurde dem Mike dreimal die Nase gebrochen.
Ja, übrigens. Das sieht man heute noch. Nun war ich ja zum Glück auch früher schon größer als die meisten anderen in meiner Klasse oder in meiner Altersklasse. Von daher hatte ich da einen Vorteil. Und dann habe ich tatsächlich mal, als ich anfing als Betonbauer meine Lehre, hatten wir einen Polier, der hatte den Schwarzgurt in Karate und führte ein Dojo. Dojo nennt sich das, also eine Karateverein, um es einfach zu umschreiben, in der Nähe von Hamburg, da wo wir wohnten, mein Kumpel Olli und ich, mit dem ich zusammen trainiert habe. Und der sagte immer, oder mit dem ich zusammen gelernt habe, dann da sagte der Polier, ihr seid zwei große, kräftige, damals waren wir wirklich noch groß und kräftig, als wir 19 waren, Jungs, ihr müsst doch Karate machen. Und da haben wir gedacht, naja, der wird muss ja auch uns beurteilen später mal, wie wir so handwerklich drauf sind. Gar nicht schlecht, wenn man dem vielleicht als Freund hat. Dann fahren wir doch mal hin zu dem, zu seinem Dojo und machen mal Karate. Was wir unterschätzt hatten, war, dass wir dachten, ja, da lernen wir jetzt tolle Kampftechniken und Tritte und Schläge und werden super drauf sein wie Karate Kid. Und dann war das aber so, dass das erste halbe Jahr ging es eigentlich nur darum, dass wir Gymnastik gemacht haben, Kraftübungen, Liegestütze. Und dann wieder Gymnastik, weil er sagt, man muss natürlich seine Beine auch da nach oben kriegen, wenn man da hintreten will später. Und wir üben das Treten später. Wir machen erstmal Gymnastik. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, jetzt haben wir schon wieder dahin und haben wieder eine Stunde Gymnastik und 100 Liegestütze. Und irgendwann ging das dann aber auch los mit Schlagtechniken und so. Das hat dann mehr Spaß gemacht. Und von daher war das dann immer so, dass wenn du Karate kannst einigermaßen später, das hat natürlich ein paar Jahre gedauert, dann musst du, wenn dich jemand blöde anmacht, du weißt natürlich, wenn du Karate kannst, ein paar Schläge, die auch dir so wehtun, dem anderen, dass er da hinterher gar nichts mehr macht, wenn du einmal zugeschlagen hast. Mhm. Und wenn du tatsächlich in einem Karate-Dojo Mitglied bist, dann musst du jemanden, der auf dich in der Kneipe anmacht und sagt, Alter, willst du was für die Fresse? Dann musst du sagen, pass mal auf, Freund, gerne möchte ich, aber ich muss dir vorher sagen, ich kann Karate. Wenn der dann lacht und sagt, oh, glaub doch kein Schwein, dann hat er selber Schuld. Aber du musst ihm das vorher gesagt haben, weil sonst kannst du hinterher dafür belangt werden.
Ach was, ja. Ich habe gesagt, du hast gesagt, ich habe einen Freund, der ist Polier, ich poliere dir die Fresse, ja. Das geht aber nicht.
Ja, das hätte ich sagen können. Das hätte der, und wenn ich gesagt hätte, und der poliert dir dann richtig die Fresse, weil der kann das noch besser als ich, dann hat es nicht gegolten. Also du musst dann schon sagen, wenn du sagen würdest, pass mal auf, Alter, ich bin Waffenträger, ich darf dich jetzt auch erschießen. Das darf man zwar nicht, aber du musst ihm schon sagen, dass du eine Kampftechnik kannst, die ihn dazu die mich dazu verleiten könnte, ihm einen Schlag zu geben, wonach er nicht mehr aufsteht. Das kannst du ganz einfach.
Also ich könnte theoretisch sagen, mein Freund Mike Krüger kann Karate.
Konnte.
Wenn du böse bist, dann hole ich den.
Ja. Hättest du früher machen können, das ist schon ganz, ganz lange her. Jetzt freue ich mich, wenn ich mein Bein noch so weit hochkriege, dass ich dir vielleicht mit dem Knie vielleicht noch in Richtung deines Bauchs komme. Früher war das Ziel, dass ich dir mit dem Fuß ins Gesicht treten kann. Und da hatten wir mal, werde ich nie vergessen, hat man oft so Gasttrainer und wir waren alle in der Umkleidekabine und saßen da und zogen uns um. Man hat ja da diese weißen, lustigen Anzüge an. Und haben so rumgeflotzt, wer ja wohl, da soll heute ein ganz toller Gasttrainer kommen, wer das wohl sein wird. Und in der Ecke von der Umkleidekabine saß so ein ganz kleiner Japaner, der sich so ganz nett umzog und immer lächelte und immer nur fröhlich nickte und sagte. Und wir sagten, guck mal hier, der Kleine, der will heute auch mittrainieren und so. Und du ahnst es schon. Wir knien also alle, da kniest du dann in einer Reihe nebeneinander, alle, die da sind. Und dann sagt unser Polier, der auch den Schwarzgurt hatte, natürlich so, und wir haben heute einen ganz tollen Gasttrainer, und zwar ist das der Nationaltrainer von Japan. Der hat den 9. Dan, also den 9. Schwarzgurt, den haben, glaube ich, nur 2 oder 3 Menschen überhaupt auf der Welt. Und der leitet heute das Training.
Ha.
Und dann kam dieser kleine Japaner aus der Umkleidekabine rein in den Saal, und alles war natürlich totenstill. Und wir dachten, ach du Scheiße, den haben wir eben gerade dumm angemacht. Wie wird der wohl mit, was wird der mit uns veranstalten? Und dann hat er aber so ein unglaublich tolles Training gemacht und war natürlich, ob wir ihn angemacht haben oder nicht, dass es geht, an so einem natürlich völlig vorbei. Und dann hat er uns natürlich so ein paar Kampftechniken gezeigt, wie er sich die vorstellt. Und der kann tatsächlich einen halben Meter vor dir stehen und dir direkt von unten ins Gesicht treten. Der kriegt sein Bein senkrecht nach oben.
Also, wir ärgern nie mehr kleine Japaner.
Der stand dann vor uns und sagte, pass mal auf, man muss, wenn man den Fuß zum Kopf des Gegners bringen will, dann muss man das Bein, und dann machte er das in Zeitlupe so ganz hoch und endete oben im Spagat und knickte dann mit oben im Fuß ein und sagte, und das ganz schnell, ungefähr so, zack, dann hast du es gar nicht gesehen, so schnell war das. Ah. Also wir waren ganz begeistert, so viel zu Karate.
Ich darf vielleicht für unsere Apostel noch nachtragen, dass Mike das gerade vorgemacht hat. Ich sehe ihn ja, aber mit dem Arm und nicht mit dem Bein.
Ja, ich sitze noch. Ja. Ich sitze noch, Freunde. Ich bin noch da. Ja, ich habe eben junge Mädels gefeatured hier. Sophia, noch mal dran erinnern. Und ich möchte ein Mädel,
Sophia, das Music.
Ist mir gestern aufgefallen, weil ich sehe eine Werbung irgendwo im ZDF, glaube ich sogar, für eine Haarkosmetik und denk, erstmal okay, die Haare, die kennst du doch, das hast du schon mal gesehen. Die Frau sieht unglaublich toll aus. Toll, dass die so einen tollen Werbevertrag hat für eine große Kosmetikfirma. Und wer ist es? Ali Neumann, die ich auch sehr liebe, weil Ali Neumann ist nicht nur geniale Schauspielerin, sondern erstmal und auch total durchgeknallt. Es gibt, glaube ich, kaum eine Verrücktere gerade auf Deutschlands Bühnen. Sondern auch die schreibt ganz tolle Texte, macht ganz tolle Musik. Also auch von mir noch ein Tipp, Ali Neumann, Leute. Alles, was ihr von dir finden könnt, überall einfach mal reingucken. Hast du eigentlich auch jemanden, den du featurest, gegen so einen jungen...
Ich feature immer nur mich und ich habe Ali Neumann mir jetzt aufgeschrieben, weil ich sofort, wenn wir fertig sind, mich bei Ali Neumann reinklinken werde.
Sehr gut. Du hast doch so einen jungen Kollegen, mit dem du da immer Radio treibst. Gibt es gute Nachwuchsleute im Radio, Thomas?
Naja, es ist so, dass ich den Konstantin Zöller, den du wahrscheinlich meinst, ja, den hatte ich ja eigentlich als Nachfolger für den Grand Prix mir ausgesucht, aber nachdem das jetzt der Kollege kriegt, der auch bei Sie wissen nicht, was passiert, immer oben in seinem Lifthäuschen sitzt, will ich da gar nicht weiter rumjammern, dass der es nicht gekriegt hat. Konstantin Zöller ist einer von diesen jungen Radioleuten, die ja ganz andere Qualitäten haben müssen als unser einer damals. Er sagt immer, wenn ich in meine Sachen ansage, das ist so 70s und da scheint sich auch was getan zu haben. Dafür hat er technisch mehr drauf als ich. Diese Radioleute damals saßen ja hinter einer Glasscheibe, ich auch, und man hatte ältere Damen vor dieser Glasscheibe, die alle noch im Technikerzentrum in Nürnberg ihren Beruf erlernt hatten. Heute machen das alles die Radiomenschen selber. Da sind 4 Monitore und gewisse Regler und die mischen, während sie quasi die Musik abspielen, ihre Titel selbst und kürzen die nach Belieben, suchen sich neue Titel aus dem Internet raus und laden die runter. Da ist alles ganz anders. Ich habe damals meine Platten dabei gehabt und das Einzige, was ich geleistet habe, war, dass du bei 3 Plattenspielern immer gucken musstest, dass du den richtigen Regler hochziehst und auch den Plattenspieler gestartet hat, den du gerade angesagt hast, und zwar mit Werf. Wenn ich heute sage, this is Kiss, dann lacht er sich da scheckig und sagt, das ist so 70s, das ist so alt, das macht man gar nicht mehr. Aber ich mache das so mit einer gewissen Inbrunst.
Ja, zu Recht. Ich finde, ich höre das auch immer noch gerne. selbst ich muss mich natürlich da völlig umstellen, weil ich ja immer noch mal einen Song veröffentliche zwischendurch. Und dann sage ich auch aus meinem 70s, 80s Feeling raus, ja, wollen wir denn davon noch eine CD machen oder vielleicht für die Fans Vinyl? Und dann gucken die mich alle völlig fragend an und sagen, Mike, was willst du machen? Was für eine CD? Wer hat denn heute noch eine CD? Das stellen wir schön auf alle digitalen Plattformen und dann ist gut. Und dann gibt es eine Plattform, wo sich zum Beispiel die Radioanstalten, wie du eben gesagt hast, das runterladen können. Also wir stellen dann den Titel quasi auf diese Radioanstalten-Plattform. Dann ist der für alle Radioanstalten zugänglich. Und wer Lust hat, kann sich den dann da einfach auf seinen Computer vor seinem Mischpult runterladen und den spielen. Und da muss man sich aber anmelden, was ich auch nicht wusste, weil ein Freund vom Saarländischen Rundfunk, ich grüße an dieser Stelle, der hat gesagt, Mike, du bist gar nicht auf der Plattform, wir können dich gar nicht spielen, weil du bist da nicht. Und ich sage, wie, was denn für eine Plattform? Ja, da musst du dich anmelden und dann musst du deine Titel da auch raufstellen, dass die auch im Radio gespielt werden können. Das habe ich dann natürlich getan. Das kostet auch unglaublich viel Geld. Ich glaube 200 €, wo wir vorhin vom Geld gesprochen haben. Und dann ist man dabei vertreten und alle Radioanstalten, liebe Radioanstalten, ich bin da, ihr könnt mich runterladen, wenn ihr es jetzt hören solltet. Aber die Radioleute hören ja keine Podcasts.
Er hat auch 200 € investiert und möchte gerne 5 € damit verdienen, dass ihr ihn spielt.
Ungefähr.
So macht der Mike seine Geschäfte.
So habe ich meine Kohle gemacht, Leute. Jetzt kommt's raus. Mhm. Thomas hat's rausgehauen. So, jetzt müssen wir auch mal zu den Menschen kommen, die uns jetzt hier unsere Kohle geben, nämlich RTL Plus, die uns diesen tollen Podcast hier machen lassen. Und die haben nämlich eine neue Serie, die heißt The Real Housewives of Munich. Also für alle Freunde aus Deutschland, die Hausfrauen, die richtigen Hausfrauen aus München. Und weil Thomas da ja hinzieht und sich auch super auskennt, habe ich mir das natürlich angeguckt, wie man da in München lebt. In Hamburg, wir sind ja sehr zurückhaltend und sehr bescheiden und treten auch nicht so sagen wir mal, High Society-mäßig auf. Aber wenn ich jetzt diese Doku gesehen habe, dann bin ich ja fassungslos. Da muss ja Carina sich völlig umstellen, was München angeht.
Ja, und sie wird natürlich erstmal zum Schönheitschirurg gehen müssen und sich was mit den Lippen einfallen lassen müssen. Denn die Real Housewives haben ja alle keinen Real Mund, sondern die sind ja alle in irgendeiner Form, sind die ja bearbeitet in irgendeiner Art und Weise, was man natürlich auch als Women Empowerment bezeichnen kann. Aber ich bin ja immer noch naturbelassen, du ja auch, Mike.
Ja.
Und wir glauben ja nicht so recht an diesen Gewinn, den man daraus erzielen kann, dass man sich in irgendeiner Form jünger macht. Und wir sehen ja, bei Herrn Biden hat es auch nicht funktioniert.
Ja.
Der hat ja offensichtlich auch was mit den Augen machen lassen. Aber letzten Endes wird man nicht wirklich jünger und man läuft nicht wirklich schneller, wenn man noch alle möglichen Fremdstoffe mit sich rumschleppt.
Richtig. Und die Mädels, die geben natürlich unglaublich Gas, hauen unglaublich Kohle raus. Das heißt, du musst jetzt natürlich am Wochenende mit Carina mindestens einmal im Monat nach St. Moritz fahren, weil da hält man sich ja anscheinend auf, wenn man in München lebt am Wochenende.
Und man sitzt auch bei eisiger Kälte da und schlürft sein Aperol. Dazu legen die ja immer so Decken aus in den Open-Air-Restaurants. Also wichtig ist, dass man ein Cabrio fährt, dass man bei ab 10 Grad plus aufmacht, weil es dann schon trügerisch warm ist. In München im Süden ist es ja ohnehin wärmer als in Hamburg.
Ja.
Und man muss auch sein Aperol Open Air trinken. Das ist auch ganz wichtig, dass man da sitzt und wenn die Nase rot ist, dann muss man sie eben wieder neu nachpudern.
Ja, ich möchte vielleicht an dieser Stelle sagen, dass, sagen wir mal, diese 6 Damen, die da durch München ziehen und sich gegenseitig zu tollen Dinnern einladen, die sie selber veranstalten. Das heißt, sie veranstalten sie nicht selber, sondern sie holen sich einen berühmten Koch, der das dann macht und sie lassen sich natürlich bedienen. Das sind, glaube ich, auch in München, so wie es in Hamburg wäre, eher die Ausnahme. Es ist auch nicht so, dass alle Hamburger Damen am Wochenende immer nach Sylt fahren und da Champagner schlürfen, sondern die meisten, die ich kenne, die verhalten sich eigentlich verhältnismäßig normal. Und auch in München, denke ich mal, sind selbst die High Society, wenn man sie dann mal so nennen darf, Damen doch eher zurückhaltend und auf alle Fälle viel zurückhaltender als diese 6, die RTL Plus da gefunden hat.
Ja, die haben sie, glaube ich, auch nicht gefunden, die haben sie zusammengestellt. Hätten sie nicht Lust, ich glaube, dass der Drang, berühmt zu werden, schon mal als erstes Warnsignal gelten darf. Wenn man sagt, ich gehöre doch eigentlich ins Fernsehen, oder wenn ich nicht ins Fernsehen gehöre, dann lasse ich mich dann sozusagen zusammenschustern, dass ich ins Fernsehen muss. Ich glaube, jeder, der eine Botschaft hat, kann es heute ins Fernsehen schaffen.
Sehr gut. Wir haben ja auch eine Botschaft, nämlich, Leute, hört unseren Podcast weiter. Und ich habe nicht nur einen Podcast gehört von den Kaulitz-Brüdern, sondern habe jetzt auch mal in ihre Doku reingeguckt,
die
übrigens sehr unterhaltsam ist, weil natürlich...
Ich habe sie auch gesehen.
Dass zwei völlig verschiedene Zwillinge sind. Der eine ist sehr ruhig, zurückhaltend und humorvoll, und der andere gibt richtig Gas, nämlich Bill, der ja durchgehend Party feiert in diesem Podcast, was sehr lustig ist. Und da habe ich in dieser Doku... Und die haben eben wie wir auch einen sehr erfolgreichen Podcast, was die auch sagen in ihrer Doku, und haben, und da war ich echt platt, sogar ihren Podcast live in der Elbphilharmonie in Hamburg produziert.
Der wurde auch voll, interessanterweise. Ich habe das auch gesehen.
Ja.
Und es ist schon mutig, sich da in diese Kulturstätte zu stellen. Ich war da auch mal, habe da moderiert, aber einen Klassikpreis vom ZDF habe ich da moderiert. Und da waren natürlich große Orchester noch, die mir den Rücken gestärkt haben. Ich würde mich nicht trauen, mich in die Elbphilharmonie zu setzen und dann vielleicht vor halbvollem Saal zu moderieren.
Ja, das ist eben und Thomas und ich denken darüber nach, weil wir haben jetzt eigentlich festgestellt, Podcaster, wo Thomas und ich auch erst dachten, erzählen auch die Kaulitz-Brüder in ihrer Doku, dass sie zuerst gedacht haben, oh, Podcast, was ist denn das? Da reden wir mal, machen wir mal 10 Folgen und dann gucken wir mal, was passiert. Und genauso war das bei Thomas und mir. Wir hatten auch erstmal ein Angebot für 10 Folgen und dann haben wir gedacht, mal sehen, was wird. Jetzt sind wir schon bei Folge 31 und plötzlich wirst du auf der Straße angesprochen und die sagen, ja, Herr Krüger, Sie sind ja auch Podcaster. Und ich denke, ja, okay, ich habe auch noch ganz viele, viele andere Sachen gemacht. Heute ist man als Podcaster echt, oder erfolgreicher Podcaster, echt angesehen. Passiert dir das auch, Thomas?
Ja, das ist etwas, es gibt ja eine völlig neue Währung, die ich auch erst so langsam zur Kenntnis nehme. Das sind die Follower, die man auf Insta hat, und das ist das Arbeiten als Podcaster. Es gab ja sogar eine Fernsehserie bei Apple, Only Murders in the House, wo eine Dreiergruppe aus zwei ältere Herrschaften und eine junge Frau einen Mord aufklären, den sie als Podcaster mehr oder weniger der Polizei weggeschnappt haben. Und ich bin ja so fasziniert von True Crime, auch da gibt es wahnsinnig viele Podcasts. Ich habe aufgehört, mich darüber lustig zu machen, dass die Menschen so podcast-süchtig sind, weil es eigentlich im Grunde der legitime Nachfolger des Radios ist, dass Menschen sich hinsetzen und anderen Menschen dabei zuhören, die sich um alles Mögliche reden.
Ja, genau.
Kopf und Kragen.
Wie wir beide oft. Mhm. Aber jetzt ist es ja so, um nochmal auf die Elfi zurückzukommen, da saßen tatsächlich Bill und Tom auf zwei Stühlen und haben sich da 2 Stunden unterhalten, und die Elfi war voll und alle haben sich gefreut. Und Tommy und ich sind da immer noch so ein bisschen nachdenklich und sagen, sollten wir das machen, weil wir haben sogar ein Angebot für eine Deutschland-Tour als Podcaster. Das heißt, wir würden beide in so einem Saal wie, was weiß ich, dem Gewandhaus in Dresden sitzen wir würden nicht Stühle nehmen, sondern Sessel natürlich. Wir würden in 2 bequemen Sesseln sitzen und 2 Stunden unterhalten. Da schaudert es mich immer ein bisschen, weil ich natürlich gewohnt bin, dann da noch andere Sachen zu veranstalten auf so einer Bühne.
Irgendwann zur Gitarre zu greifen, und da hättest du ja nur mich.
So zum Beispiel, das könnte man ja nebenbei auch mal machen. Ich könnte ja zwischendurch immer mal einen Song spielen, der es nicht in die Charts geschafft hat.
Und ich könnte die Eurovisionsmusik einspielen und Deutschland, Österreich und die Schweiz begrüßen.
So, dann hätten wir schon mal einen hübschen Einstieg.
Mhm.
Vielleicht denken wir tatsächlich drüber nach. Also ich denke, nachdem ich das jetzt gesehen habe und die Menschen tatsächlich anscheinend sowas lieben, wir denken drüber nach, liebe Apostel, Postlisch, vielleicht schreibt ihr uns auch, was ihr davon haltet. Viele haben auch schon geschrieben, warum gibt es euch nicht live? Also von daher, ich denke mal, wir setzen uns mal mit allen zusammen, mit RTL Plus und mit dem jungen Mann, der uns das, oder nicht jungen Mann, sondern ist einer der erfolgreichsten deutschen Veranstalter, der hat uns dieses Angebot gemacht. Wir denken mal drüber nach, Thomas, oder?
Ich denke auch drüber nach, weil man ja auch im Grunde in eine Altersphase kommt, wo das wahr ist, was viele behaupten. Man hat immer nur genommen, man möchte auch geben. Ich wäre aber auf jeden Fall, würde ich jetzt schon mal fordern, dass wir günstiger sind, was das Preisangebot betrifft, als die Kaulitz-Brüder. Und uns gibt es dann mindestens 2 Euro günstiger, Maike. Das sollten wir von vornherein im Auge haben.
Okay, das sollten wir drüber nachdenken. Ja, apropos günstiger. In der vorletzten Folge der Doku sucht, sagt Bill, er will sich mal was gönnen und will sich ein Apartment in New York kaufen. Und die beiden gucken sich dann auch Apartments an, haben aber kein richtiges gefunden für sich. Und da, lieber Bill, falls du uns hörst, habe ich eine gute Idee, weil mein Freund Thomas, der verkauft gerade ein Apartment in New York. Vielleicht könnt ihr euch zusammen beamen.
Es ist auf der Park Avenue, was natürlich eine vornehme Gegend ist. Allerdings sieht man da nur ältere Herrschaften. Du wärst auf jeden Fall der Jüngste in der Ecke. Es ist sehr nahe zum Hyde Park, hätte ich beinahe gesagt. Englischer Garten ist es auch nicht.
Es ist trotzdem New York, Bill.
Es ist Walking Distance zum Central Park. Da bist du in 3 Minuten im Central Park, wo dich garantiert nur jeder 5. kennt oder jeder 10., wenn du Glück hast. Mich kennt da gar keiner. Und man kann da wunderbar spazieren gehen im Central Park. Aber du kannst auch die Museen alle zu Fuß erreichen, was für dich ja wichtig ist, weil du dich ja für ältere Dinge interessierst. Ich stehe da auch in einem Museum auf dem Sockel. Und es ist tatsächlich so, dass die Gegend allerdings ein bisschen ältlich daherkommt. Da sind ja überall diese Doormen, die in New York ja funktionieren. Die haben weiße Handschuhe und sagen, Sir, die tragen dir den Koffer aus dem Auto, das bist du ja eh gewohnt. Du kommst ja wahrscheinlich mit Security an. Ich war ja immer ein Einzelgänger und die amerikanischen Doormen haben nie so richtig gewusst, was ich so treibe. Ich hatte aber Glück, dass die teilweise aus Kroatien kamen und dann auch deutsches Fernsehen gekannt haben. Sir, I have seen you. Und das ist natürlich etwas, was einem in New York seltener passiert. Ich habe mal in New York, das werde ich nie vergessen, hat mir einer gesagt, dich kennt doch hier auch jeder. Da habe ich gesagt, mich kennt kein Mensch, aber zumindest jeder Zweite. Und dann hat unser Auto gehalten und es war gerade eine Touristengruppe aus Deutschland, die mich überfallen hat. Da habe ich Glück gehabt oder Pech, je nachdem, wie man es will. Also es ist natürlich auch so, dass ich in New York vor Deutschen, nicht nur die Deutschen sind, es war auch ein Amerikaner, der mal stehen geblieben ist. Thomas, you haven't changed at all. Ich habe mit dir mein Deutsch gelernt, der sprach ganz gut Deutsch. Es gibt Menschen, die im deutschen Fernsehen ihr Deutsch gelernt haben und jetzt in Amerika leben. Also Leute, die beim Militär waren, kennen mich und ich war mal in einer amerikanischen Talkshow zu Gast, da hat er gesagt, the lines are open, for Larry King war das übrigens. Ihr könnt jetzt anrufen, Thomas Gottschalk, dachte ich, das ist das erste Mal im amerikanischen Fernsehen, dass kein Mensch anruft, weil keiner von mir was wissen will. Aber es waren doch eine Menge Amerikaner, die angerufen haben, die in Deutschland in der Army waren. Thomas, we know you very well. Das war etwas, was mich gewundert hat und natürlich auch zu meinem Stolz beigetragen hat, dass auch in Amerika die Telefone geklingelt haben, als ich quasi vor der Kamera saß.
Thomas, du bist weltweit, berühmt, das wissen wir doch alle. Und Bill, du weißt jetzt Bescheid, also in einer wirklich guten Gegend in New York ist ein Apartment zu verkaufen.
Ich sage jetzt nicht die Adresse, dass ich neige
Nein,
dazu, im Podcast immer
Quatsch.
Alles zu sagen, weil ich denke, hört ja eh keiner, aber so ist das nicht.
Nein, schon gar nicht mehr in letzter Zeit, weil wir steigern uns ja tatsächlich, was unsere Apostel angeht. Und unsere Apostel haben uns auch viele schöne Mails wieder geschickt und viele Fragen gestellt. Und einige der Fragen können wir tatsächlich beantworten in unserer nächsten Rubrik. Und das ist 100 Jahre Showbiz.
Thomas Gottschalk und Mike Krüger. 100 Jahre Showbiz.
Ja, Freunde, wir haben schon eben erfahren, Thomas hat ein Apartment in New York, das er verkaufen will. Und viele unserer Apostel fragen uns, sag mal, wie habt ihr eigentlich so gelebt, bevor ihr berühmt wurdet und als ihr berühmt wurdet? Ich fange mal an. Ich habe mit Birgit, meine Frau Birgit, kenne ich jetzt 54 Jahre. Das heißt, ich kenne sie, seit sie 16 ist. Und da haben wir beide noch bei unseren Eltern gelebt. und haben natürlich uns dann in meinem R4 irgendwo getroffen und sind durch die Gegend gegondelt und haben dann aber, sobald es ging, uns eine 1,5-Zimmer-Wohnung in Norderstedt gemietet. 1,5 Zimmer deshalb, weil ich dann anfing zu studieren und in dem halben Zimmer stand mein sehr großer Zeichentisch, den ich brauchte als Architekt. Da hat man ja diese riesen Zeichentische mit allen möglichen Möglichkeiten zu zeichnen und der stand in dem halben Zimmer und in dem anderen Zimmer war also unsere 2 Stühle, ein Tisch zum Essen, eine Klappcouch, wo wir abends umklappten zum Schlafen und tagsüber war da unser Wohnzimmer und eine ganz winzige, ganz kleine Küche.
Wie viel Quadratmeter, Mike, weißt du das noch?
Die hatte, glaube ich, insgesamt irgendwie 45 oder 50 Quadratmeter, alles zusammen.
Also da toppe ich dich. Ich hatte am Anfang 13 Quadratmeter. Ich habe im Pater-Rupert-Meyer-Heim in München angefangen, im Studentenheim. Da gab es allerdings für Einsteiger nur die Zwei-Zimmer-Lösung. Mein Zimmergenosse hieß, das werde ich nie vergessen, weil das Schildchen draußen am Fenster bereits hing, beziehungsweise an der Tür, Saud-ul Hassan. Das war ein Mensch, der war nicht aus Tunesien, glaube ich, sondern der war letzten Endes auch aus afrikanischen Ecken und hat immer in seinen Klamotten geschlafen und hat sich früh Raumspray in die Hose gesprüht, damit er sich nicht duschen musste.
Oh Gott.
Ja, das war mein Anstieg und dann habe ich ein Einzelzimmer bekommen. Nach dem dritten Semester konnte man, glaube ich, auf Einzelzimmer einen Antrag stellen und da war der Tutor des Heimes, gerade der spätere Finanzminister Weigel, Theo Weigel war damals Tutor im Rupert-Meyer-Heim.
Aha, okay.
So lange ist das her.
Ja, dann wohnten wir also lange in dieser 1,5-Zimmer-Wohnung, Birgit und ich. Dann hatte ich ja glücklicherweise die Idee mit Mein Gott Walter. Und das ging ja bei mir verhältnismäßig schnell. Da war ich ja noch im zweiten Semester. Und Mein Gott Walter hat sich ja innerhalb von einem halben Jahr tatsächlich, ging das von mir von 0 auf 100. Und dann hatte ich da leider einen sehr schlechten Vertrag, wie auch die Kaulitz-Brüder gerade erzählt haben in ihrer Doku. Die hatten zu Anfang auch sehr schlechte Verträge. Und habe aber trotzdem natürlich verhältnismäßig viel Geld gekriegt, obwohl ich einen schlechten Vertrag hatte. Und dann sagte natürlich Birgit, die ja sich glücklicherweise um unser Geld auch heute noch kümmert, da müssen wir jetzt mal gleich ein vernünftiges Haus uns kaufen. Also Birgit hat nie gesagt, wir müssen was mieten, sondern hat immer gesagt, wir müssen was kaufen, weil dann haben wir was, wo uns keiner rausschmeißen kann. Und dann haben wir uns einen Flachdach-Bungalow in Quickborn gekauft, der ganz niedlich war, irgendwie so 150 Quadratmeter mit einem kleinen Garten. Und weil wir ja auch vorhatten, dann Kinder zu haben, haben wir gedacht, ach, Quickborn ist ja eine ruhige Gegend. Dann machen wir einen Flachdach-Bungalow und der war fertig. Den haben wir so übernommen, den brauchen wir nur noch einzurichten. Das passte uns alles ganz gut. Und das war unsere erste Steigerung. Da wohnten wir noch Quickborn-Ort, also quasi Downtown Quickborn. Das war unsere zweite Station.
Downtown Quickborn. Das wäre auch mal ein Lied gewesen, das auch nicht in die Charts gekommen wäre.
Richtig.
Ich lebe Downtown Quickborn. Dann hättest du auch schon sozusagen den englischen Fan mitglücklich gemacht.
International. Ja. Wäre eine Chance gewesen. Ja. Wohin hast du dich gesteigert dann?
Ich habe mich in die Kellerwohnung in der Seilerstraße, kann man ja jetzt sagen. Das war in der Nähe des Olympiageländes und habe dann später mein erstes einzelnes Apartment im Olympiagelände gehabt, Helene Meiering 10. Das war ein großes Glück. Da hat nämlich Hans-Jochen Vogel im gleichen Haus gewohnt. Der hatte die Penthouse-Wohnung. Und immer wenn ich irgendwelche Damen nach Hause geschleift habe, was selten passiert ist, aber ab und zu schon, da standen unten, wenn man vom Auto in die Garage, wenn man von der Garage in zu den Aufzügen ging, 2 Männer, mit Maschinenpistolen, die den damaligen Bürgermeister von München bewacht haben. Hans-Jochen Vogel, ich musste also immer die Damen an den Maschinenpistolenträgern vorbeilotsen. Das war damals ja die Terroristenzeit, dieser besondere Herbst, allerdings, den Deutschland überlebt hat, Gott sei Dank. Und ich war der Leidtragende, indem ich immer gesagt habe, nicht erschrecken, da kommt gleich einer mit der Maschinenpistole. Das haben die nicht alle erst nicht geglaubt, aber es war dann wirklich so.
Ja.
Zeigen wir Ihnen den größten Kinoerfolg aller Zeiten,
der bis jetzt in noch keinem Kino gezeigt wurde.
Von uns
für Sie.
Eine Filmgeschichte, unvergessen. Action, Drama und Komödie rund um die Welt. Lisa Film, Unterhaltung aus Leidenschaft. Einfach www.lisafilm.at anklicken und eintauchen in die Filmwelt.
Leute, ihr seht schon, das ist ein weites Feld, wo Thomas und ich uns rumgetrieben haben während dieser ganzen Showbiz-Zeit. Ich denke, das ist ein schönes Thema für den nächsten Podcast, dass wir das weiterführen. Was hältst du davon, Thomas?
So haben wir gelebt.
So haben wir gelebt. Das werden wir im nächsten Podcast bei 100 Jahre.
Dann erzähle ich auch, wie ich mein erstes Apartment eingerichtet habe und was ich für besondere Gimmicks da gehabt habe. Unter anderem einen Spielautomaten. Aber das gibt's erst alles im nächsten Podcast. Das war nur ein Teaser quasi.
Ja, im nächsten Podcast. Und als ich dich kennenlernte, wohntest du schon am Ammersee. Und hattest auch einen Billardtisch, wo wir beide gespielt haben.
Ja, das war natürlich schon die gute Zeit. Der Spielautomat wurde nachher vom Billardtisch ersetzt.
Siehst du.
Der wesentlich schwerer und wesentlich unhandlicher war als der Spielautomat, der an sich schon unhandlich genug war.
Und den fand ich damals so hübsch, deinen Billardtisch, dass ich mir den später auch gekauft habe, als ich mir leisten konnte. Also Leute, ihr ahnt es schon, wir haben einen Cliffhanger für den nächsten Podcast. Da geht diese Geschichte, wo wir beide gelebt haben, weiter. Ich muss mir gleich...
So haben sie gelebt.
Ja, genau. Ich muss mir gleich mal notieren, wo wir aufgehört haben. Aber das ist ja einfach Thomas Olympia-Zentrum. Das war der letzte Stand der Dinge. Und Mike hatte sich schon nach Quickborn Downtown verabschiedet.
Wer die Serie The Vikings gesehen hat von den Wikinger, für den bringt das keine Überraschungen mehr, weil wir natürlich aus dieser Zeit noch stammen. Mike vor allem,
ja, und
der ja auch aus der Wikinger-Gegend kommt.
Ja, natürlich. Ich komme aus Haithabu. Ihr wisst Bescheid, Jungs. Okay. Gut, das war das. Also wir haben einen Cliffhanger, 100 Jahre Showbiz, im nächsten Podcast geht's weiter. Und wir dürfen natürlich, Leute, es ist klar, unsere Apostel drehen völlig durch da draußen. Und die dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Leute, hier kommt unsere Apostelfanfare.
Die Supernasen beantworten Fragen ihrer Apostel.
Und wir haben uns heute so verquatscht, ich denke mal, wir machen noch zwei sehr, sehr lustige Apostel-Mails, die wir gekriegt haben.
Mhm.
Und zwar schreibt uns hier unser Apostel Jan, der schreibt, lieber Messias Thomas, lieber Messias Mike, hier eine Fanfrage. Hat der Song von Mike, wenn die nach vorn fällt, ein reales Vorbild? Und hat es dieser Song in die Charts geschafft? Zum Thema jugendliche Fans. Unser Sohn Otto liebt den Song Bodo mit dem Bagger und der Lümmel ist 2 Jahre alt. Papa Bodo, Bagger Otto sind seine Worte und dann darf ich das Lied nochmal spielen. Mit freundlichen Grüßen, Apostel Jan. Das ist eine Frage an mich, gleich kommt eine an Thomas. Also, lieber Jan, erstmal deinen Sohn Glückwunsch zu diesem genialen Musikgeschmack. Der wird natürlich dieses Lied, sobald er den Text versteht, noch mehr lieben und ihn noch öfter hören. Darauf kannst du dich schon mal einstellen. Und wenn die nach vorn fällt, ist natürlich ein Titel, der ist entstanden, weil ich ja früher auf jeder meiner LPs und auch in jedem Bühnenprogramm immer eine Hitparade hatte, wo ich große deutsche Hits durch den Kakao gezogen habe. Und der berühmte Song, Wenn ein Bett im Korn fällt von Jürgen Drews, da fällt so einem kranken Hirn wie meinem natürlich als Zeile ein, wenn die nach vorn fällt, statt ein Bett im Korn fällt. Und hab das dann fröhlich vor mich hingesungen, was man Ende der 70er auch noch machen konnte. Heute würden sie mich, glaube ich, von der Bühne verhaften, wenn ich über eine wohlgeleibte Frau, die wegen ihres Gewichts nach vorn fällt, einen Song singen würde. Von daher kann ich nur heute sagen, nein, lieber Jan, dieser Song hatte kein reales Vorbild. Das ist voll meiner kranken Fantasie entsprungen. Gut, das, lieber Jan, schönen Dank. Also mit freundlichen Grüßen, Apostel Jan, wir Messias Thomas und Messias Mike grüßen zurück. Und jetzt kommt's, Thomas, Tina hat nämlich wieder mal geschrieben.
Aber warte mal, darf ich vielleicht
die Frage
mit einer gewissen Seriosität beantworten als DJ? Ein Bett im Kornfeld war natürlich der deutsche sozusagen Ausgangspunkt für Wenn die nach vorn fällt. Und das war im Original von den Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. Let Your Love Flow. Wenn die nach vorn fällt.
Ein Bett im Kornfeld.
Jawohl. Und ich habe neulich auch so eine Situation gehabt, wo ich wahnsinnig lange gegrübelt habe. Ich habe, du glaubst es nicht, irgendwo bei Brisant ein Special über Bernhard Brink gesehen, der dann auch in der ZDF-Hitparade, die du ja gut kennst, gesungen hat, ich wäre so gern wie du. Und dann ist mir das Original nicht eingefallen. Dann habe ich es gegoogelt. Das war von Susi Quattro, I'm so in love with you.
Genau, ja.
Das war.
Susi hatte ja viele Songs von Susi wurden natürlich auf Deutsch gerne gecovert. Nun war es ja sowieso so früher, dass die Schallplatten, früher gab es ja noch Schallplattenfirmen, die dann auch diese internationalen Songs hatten. Und die haben dann tatsächlich, wenn sie einen riesen Hit hatten, irgendwo in England oder so, wo irgendeiner dachte aus der E&A-Abteilung, Mensch, da könnte doch ein guter deutscher Text drauf passen, dann sind die sofort zu ihren deutschen Schlagersängern gegangen und haben gesagt, hier Leute, wir haben hier wieder einen Hit von Susi Quattro. Wer möchte den auf Deutsch machen? Da gingen natürlich alle Arme hoch. Und wer dann das Glück hatte, den zu kriegen, der hatte dann meist auch in Deutschland einen Hit. Und wenn der dann ein deutscher Hit war, dann kam Mike und hat einen verrückten Text draufgeschrieben und musste dann natürlich erstmal anfragen, darf ich den veröffentlichen mit meinem bekloppten Text?
Hat es durch den Kakao gezogen. Also der Mike war ja für seine ernsten Texte berühmt. Ich habe auch schon mal erlebt, dass mich jemand besucht hat, der völlig entkräftet aus dem Auto gefallen ist, weil sein Sohn während der Fahrt 80 Mal Bode mit dem Bagger hören wollte.
Ja.
Mike ist die große Gefahr, ist, dass man süchtig wird nach seinen Liedern.
So ist das.
Vor allem, wenn man zwischen 2 und 5 Jahren alt ist.
Ja, so ist das. Und da musste ich natürlich immer nach den Rechten fragen. Und damals hatte ich Glück, heute wird es schwieriger, weil damals verkaufte ich ja selber so viele LPs, dass dann die Plattenfirmen immer gesagt haben, oh, das ist gut, wenn wir bei Mike mit einem Titel drauf sind, dann geben wir ihm mal die Genehmigung. Das war früher einfacher, heute ist es schwieriger geworden. So, jetzt kommt für Thomas nämlich Prinzessin Tina, nicht Apostelin Tina, sondern Prinzessin Tina hat nämlich geschrieben, hallo Thomas, hier ist deine Tina von der Mosel.
Meine Mosel-Tina.
Da ich jetzt auf deiner Bucketlist ganz oben stehe, freue ich mich auch schon auf ein gemeinsames Gläschen Wein in Bernkastel Küß. Dann trinken wir ganz geheim nur den besten Doktorwein, natürlich nicht ohne deine Carina und meinen Prinzen Lutz, denn wir sind das aktuelle Karnevalsprinzenpaar in Bernkastel-Kues. Spreche ich das richtig aus, Thomas, oder Kues?
Bernkastel-Kues, würde ich sagen.
Okay. Also, wir haben immer einen guten Tropfen Kühl stehen. Kommt vorbei, wenn ihr mal in der Nähe seid. Prinzessin Tina. Thomas.
Prinzessin Tina. Ja, nun bin ich natürlich als Narr hier gekürt worden. Ich habe hier eine Urkunde hängen, dass ich die Narrenschelle bekommen habe. Seitdem melden sich die ein oder anderen Faschingsprinzenpaare. Und es gibt ja heute immer noch Menschen, die sich im Fasching erst richtig spüren, die am 11.11. anfangen zu leben und dann am Aschermittwoch wieder in sich zusammensinken. Ich bin das ganze Jahr ja als Faschingsprinz unterwegs. Und es ist natürlich so, dass der Lutz ist als Faschingsprinz Lutz from the Woods ja bekannt geworden. Lutz from the Woods, das gab
from
es.
The Woods.
Lutz from the Woods, ja.
Okay, und Thomas hat ja diese Schelle, die ich ihm heute nicht geben kann, weil ich glaube, das war eine sehr lustige Folge unseres Podcasts. Mir hat sie jedenfalls sehr gefallen. Thomas, deine Lage der Dinge auch, oder?
Mir gefällt alles, was ich so abliefere, vor allem mit
okay.
dir. Ja, immer wenn du mehr redest als ich, dann ist es alles in Ordnung.
Alles klar. So machen wir das dann weiter. Freunde, ihr wisst, in 14 Tagen ist es wieder soweit und wir erzählen dann, wie wir weiter gelebt haben.
Und ich erzähle, wie ich mein erstes Apartment austapeziert habe. Das war nämlich keine normale Tapete. Ich kann nur Raufaser übrigens.
Leute, diese Leute sind jetzt so gespannt. Damit muss man sich an dieser Stelle verabschieden.
Wir sagen Tschüss nicht nur an unsere Apostel, sondern alle, die auch zufällig zu diesem Podcast vielleicht geraten sind. Und eventuell gibt es uns ja mal live, da sind wir gerade am Überlegen. Schreibt uns eure Meinung zum Thema Supernasen live. Mike hat die Adresse im Kopf.
Ja, das ist supernasen@rtl.de.
Je mehr kommt, desto besser. Du siehst, ich hab's gelernt, Akquise zu machen.
Unglaublich, sehr, ja. Sehr cool.
Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL Plus. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion Ivy Hase und Carlotta Unner. Rubriken Robert Pörschke aka Slizzy Bob. Audioproduktion Nicolas Femerling und Executive Producer ist Christian Scheidt.